ARD.
Wie viel vorher muss ich die Pille absetzen? Wie viel vorher zum Beispiel die Kupferkette rausnehmen lassen? Muss sich der Körper erst wieder einpendeln oder kann ich direkt schwanger werden?
Ja, Achtung, Achtung. Sobald man das alles absetzt, kann man ganz theoretisch und praktisch sofort schwanger werden.
Tatsächlich schwanger. Alles, was ihr jetzt wissen müsst. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Hallo.
Hey.
Wir sind doch mal da. Hoffentlich können wir das noch. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, das wissen vielleicht viele nicht, die jetzt die ganzen Folgen im einen Rutsch durchhören. Aber die letzte Aufzeichnung ist für uns schon über ein Jahr her. Und jetzt treffen wir uns hier nochmal.
Zwei Jahre, Tim.
Ja, wir haben zu dritt vor 2 Jahren.
Ja.
Du hast letztes Jahr die Folge zum Ringelröteln gemacht.
Korrekt.
Ja, genau.
Jetzt haben wir es.
Aber was müssen wir nochmal sagen am Anfang? Ach ja. Dieser Podcast ist für euch, wenn ihr gerade schwanger seid oder es vielleicht plant, für Schwangere, aber auch für Partner und Partnerinnen.
Genau, dieser Podcast heißt tatsächlich schwanger, so heißt er immer noch, das hat sich nicht geändert. Und was sich auch nicht geändert hat, ist, dass das der Podcast ist, den ihr jetzt braucht für all eure Fragen. Und hier haben wir in den letzten Folgen ja alle wichtigen Infos für euch geklärt, also angefangen vom positiven Test bis hin über die Geburt und dann zum Wochenbett. Damit ihr nichts mehr am Hut habt mit panischer Google-Suche und irgendwelchen Halbwahrheiten, die es im Netz halt leider echt viel gibt. Und genau dafür ist dieser Podcast nach wie vor da. Übrigens, wenn ihr jetzt mit dieser Folge anfangt, erstmal kein Problem, aber alle anderen Folgen, die findet ihr in der ARD-Audiothek. Einfach nochmal ganz easy zum Nachhören, auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und... ja, wie sage ich das jetzt? Also wir sind ja der NDR, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, und unser Justiziar hat gesagt, ja, hier im Podcast darf man keine Werbung machen. Darum ist keine Werbung, eine Information jetzt für euch. Es gibt alle Inhalte hier aus dem Podcast auch für euch nochmal zum Nachlesen als richtiges echtes Buch. Das ist jetzt draußen, findet ihr überall da natürlich, wo es gute Bücher gibt, und es heißt genauso wie auch dieser Podcast, also tatsächlich schwanger, alles, was ihr jetzt wissen müsst. Yay! Wir haben ein Buch rausgebracht.
Ein sehr gutes Buch.
Selbstverständlich.
Und weiterhin gilt auch, verbreitet das Wissen, teilt gerne alle unsere Folgen mit allen Menschen, die diese wichtigen Informationen brauchen. Wichtige Infos für alle, das ist die Motivation, warum ich hier beim Podcast mitmache. Ich bin Manuela Tavares, ich bin Oberärztin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dem UKE, und verbringe die meiste Zeit allerdings in einer eigenen Praxis, immer mit Schwangeren. Und wer wart ihr beiden eigentlich nochmal?
Ich fange mal an. Hi, ich bin Lucy, Journalistin und Mama. Ja, von einem kleinen Sohn, der ist aber mittlerweile auch schon 4.
Gar nicht Wahnsinn. Mehr so ganz klein, ja.
Nee.
Und ich bin Tim, bin Moderator bei Enjoy, und ich habe 2 Kinder und naja, immerhin beide noch im Vorschulalter. Also kann man schon sagen, kleine Kinder. Ich kann mich zumindest noch an Schwangerschaft und all das ganz gut erinnern. Und ich bin hier für die Partnerperspektive, weil klar, Schwangerschaft nicht nur eine aufregende Zeit für die werdenden Mütter, sondern auch für alle Partnerinnen und Partner.
Worum geht es in dieser Folge? Es geht um euch als Community. Wir sind super dankbar, wie viele immer noch diesen Podcast jeden Tag hören. Und wir haben so viele Fragen bekommen an unsere Mailadresse tatsächlichschwanger@ndr.de.
Und tatsächlich
mit AE.
Gute Tradition.
Und da beantworten wir euch heute nochmal welche, weil ist ja für alle interessant.
Genau, und ganz wichtig, wir sagen jetzt keine Namen dazu, also von den Leuten, von denen wir die Fragen geschickt bekommen haben, weil klar, Schwangerschaft und alle Themen rumrum sind oft einfach sensible Themen. Und ja, wir wollen nicht, dass sich irgendjemand unwohl fühlt. Jo. Darum gibt's die Antworten auf eure Fragen, aber ihr bleibt selbstverständlich alle anonym. Wir fangen einfach mal ganz, ganz vorne an, nämlich in dem Moment, wo man schwanger werden will. Denn eine Hörerin hat uns die Frage geschickt, auf die sie so im Internet keine gute Antwort gefunden hat. Sie sagt, häufig wird Frauen mit Kinderwunsch geraten, bereits vor der Schwangerschaft, aber zumindest im ersten Trimester Folsäure zu nehmen. Mhm. Man findet aber kaum Präparate, in denen nur Folsäure enthalten ist. Also es handelt sich dann meistens um Präparate, in denen die unterschiedlichsten Nährstoffe kombiniert werden. Da die Zusammensetzung, aber auch die Preise ziemlich doll schwanken und ich weder im Internet noch in der Apotheke eine sinnvolle Antwort bekommen habe, würde ich gerne einmal von Manu, von dir, wissen, was macht wirklich Sinn, was ist dein Ratschlag, besonders wenn gar kein Folsäuremangel bekannt ist?
Also zum Präparat an sich, es ist im Grunde genommen eigentlich total egal, was für ein Präparat man nimmt. Mhm. Man sollte darauf achten, dass 400 Mikrogramm Folsäure in dem Präparat vorhanden sind, egal ob es günstig oder eher teurer ist. Mhm. Warum sollte man das nehmen, schon bevor man schwanger ist? In Studien haben gezeigt, dass das Risiko, dass das Kind verschiedene Fehlbildungen, Organveränderungen hat, etwas seltener ist, das Risiko etwas kleiner ist, wenn man Folsäure genommen hat, vor allem für den offenen Rücken und für Herzfehler. Deswegen wird das immer so empfohlen. Mhm. Und wenn du beim Präparat darauf achten möchtest, noch auf ein anderes Nährstoff, was mit drin sein kann, ist das Jod. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen und das auch in der Stillzeit.
Das sind diese unterschiedlichen Nährstoffe, die da kombiniert
genau,
werden.
Genau, im Grunde alles andere, meistens über die Nahrung ja gut erhältlich, aber Folsäure und Jod sollte man auf jeden Fall darauf achten, das mit einzunehmen.
Jetzt ist das ja nicht bei jedem so die perfekte Planung, schwanger zu werden. Kann ja auch manchmal ganz plötzlich passieren.
Ups.
Was ist denn, wenn ich merke, ich bin schwanger und kann ich dann noch schnell irgendwie Folsäure nehmen oder ist dann irgendwie zu spät?
Ja, sobald du weißt, dass du schwanger bist, würde ich direkt auf ein Folsäurepräparat zurückgreifen.
Ist bei mir, glaube ich, nicht so hoch die Wahrscheinlichkeit, aber.
Nee. Um schwanger zu werden, muss man was?
Da bin ich jetzt gespannt. Also wenn ihr euch ganz
ja
doll lieb
die
habt.
Pille absetzen,
ach so, das
zum
auch.
Beispiel. Ja, hat eine Hörerin gefragt. Genau. Wie viel vorher muss ich die Pille absetzen? Wie viel vorher zum Beispiel alternativ die Kupferkette rausnehmen lassen? Muss sich der Körper erst wieder einpendeln oder kann ich direkt schwanger werden? Kenne ich auch diesen Satz.
Ja, Achtung, Achtung. Sobald man das alles absetzt, kann man ganz theoretisch und praktisch sofort schwanger werden. Also der Körper braucht nicht unbedingt eine gewisse Zeit. Es kann sein, dass man sofort einen Eisprung hat und sofort schwanger wird. Früher haben wir gesagt, nach Schwangerschaftsverlusten sollte man vielleicht so 2-3 Monate Pause machen. Auch da ist das so, dass man inzwischen das gar nicht mehr sagt. Man dürfte, wenn körperlich und emotional alles okay ist, sofort wieder loslegen.
Einfach machen. Ging bei uns auch gut.
Ja, kann ich auch bestätigen, weil meine Frau hat auch irgendwo aufgeschnappt, naja, am besten sie setzt die Pille jetzt ab, damit der Hormonhaushalt sich ein Jahr lang regulieren kann, weil eigentlich war unser Plan erst ein Jahr später, dass sie schwanger wird.
Ist das aufgegangen?
Was soll ich sagen? Schnitt? Eine Woche später saß sie bei ihrer Frauenärztin und war schwanger. Also da hatten sich die Hormone etwas schneller reguliert, als wir dachten. Also insofern kann ich das total bestätigen, was du sagst, Manu.
Das Leben macht die besten Pläne.
Oh yeah. Dann haben wir noch eine Frage bekommen, da schreibt uns jemand, meine Mutter hatte eine Zwillingsschwangerschaft mit 2 eigenen Zwillingen. Ist es nun bei mir auch so, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, Zwillinge zu bekommen? Ich kenne auch so eine Volksweisheit, ne, die besagt ja, das wird dann eine Generation überspringen. Und ja, die Hörerin oder der Hörer macht sich jetzt Gedanken, ob bei denen vielleicht auch Zwillinge wahrscheinlich sind.
Also wenn wir in der Medizin über Zwillinge sprechen, dann machen wir da einen Unterschied. Also es gibt einmal die Variante, 2 Eizellen sind gesprungen, werden von 2 Spermien befruchtet, dann hat man 2 Mutterkuchen, das sind so die 2 Eigenzwillinge auch. Mhm. Und die werden häufiger vererbt und zwar über die mütterliche Linie. Also wenn da bei der Partner oder dem Kindsvater Zwillinge in der Familie sind, wird das nicht häufiger vererbt, sondern bei der Schwangeren selbst in der Familie. Also in diesem Fall könnte es durchaus ein etwas höheres Risiko geben. Und je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist das auch, dass das passiert, dass 2 Eizellen springen und man Zwillinge bekommt. Und dann gibt es noch die Version, dass eine Eizelle springt, von einem Spermium befruchtet wird und diese Eizelle sich teilt auf dem Weg in die Gebärmutter. Da haben die Kinder auch einen gemeinsamen Mutterkuchen und das ist nicht erblich bedingt und folgt eben keinem Erbmuster.
Das sind die eineigen Zwillinge.
Das sind dann eineige Zwillinge.
Okay, aber ich ziehe jetzt nochmal meine Partnerbrille auf. Du hast gerade gesagt, also es ist dann eher, wenn überhaupt, die Erblinie der Mutter entscheidend.
Genau, ja, weil es mit den Eisprüngen zu tun hat, wie viele Eizellen in meinem Eisprungzyklus dann rauskommen.
Ja, Stichwort Erbmuster, da gab es auch eine andere Frage noch zu. Ich könnte mir vorstellen, dass du damit öfter zu tun hast, Manu, weil du auch Pränataldiagnostik machst. In meiner Familie gab es noch nie Herzfehler. Ist mein Kind dann auf jeden Fall gesund, fragt jemand.
Diese Frage würde ich auch andersrum beantworten. Wenn es in der Familie Herzfehler gibt, dann hat man ein etwas höheres Risiko, dass das eigene Kind auch einen Herzfehler hat. Das vor allem so in erster Linie bis so Geschwister oder Eltern. Wenn man noch nie in der Familie Herzfehler hatte, dann ist das Risiko erstmal deutlich geringer. Aber es ist eben keine Garantie, dass das Kind ohne einen Herzfehler geboren wird. Und da ist mir ja besonders wichtig, dass die Kinder davon profitieren, im richtigen Ort geboren zu werden mit einem Herzfehler. Insofern würde ich mich als Pränataldiagnostikerin, wie du eben schon gesagt hast, auf jeden Fall dafür aussprechen, aufs Herz schauen zu lassen.
Natürlich haben wir von euch auch ganz viele Fragen rund um die Geburt und auch zu Hebammen bekommen. Und eine Frage, da habe ich mich eh erstmal schon sehr drüber gefreut, weil die hat uns ein Paar geschickt. Und in meiner Vorstellung ist das quasi die ideale Welt, wenn ihr zusammen mit eurer Partnerin, mit eurem Partner diese Folgen hört, euch irgendwie darüber austauscht und dann gemeinsam uns eure Fragen schickt. Sehr schön. Und die Frage von dem Paar ist, brauche ich überhaupt eine Hebamme? Weil es ist ja auch so, dass es einen großen Hebammenmangel gibt. Das stimmt. Kann ich bestätigen. Und die Nachsorge, die kann ja auch vielleicht vollkommen eben von einer Gynäkologin oder von einem Gynäkologen gemacht werden. Stimmt das, Manu?
Das stimmt so nicht. Also wenn du zu deiner Frauenärztin, deinem Frauenarzt gehst, dann ist das in der Regel der Nachsorgetermin nach 6 Wochen. Und die Frauenärztin, die schaut sich den Körper an, der das Kind geboren hat. Also ist nur für dich zuständig, für die Gebärmutterrückbildung, vielleicht für die Brust. Aber sie schaut nicht auf das Kind, ist ja keine Kinderärztin. Und man selber muss auch in die Praxis gehen. Also eine Frauenärztin oder Arzt kommt ja nicht zu dir nach Hause. Das heißt, eine Nachsorgehebamme wäre schon schön. Sie kommt zu dir nach Hause, schaut auf deinen Körper, schaut aber auch auf das Kind. Da hat man ja oft Sorgen, ob man irgendwas falsch macht. Das kann sie dann direkt klären. Man sollte sich daher sehr frühzeitig um eine Hebamme kümmern. Eigentlich, sobald der Schwangerschaftstest positiv ist, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, aber tatsächlich ist das weiterhin so. Wenn man keine Hebamme mehr bekommt, dann wird man schon auch natürlich hinbekommen ohne Hebamme. Es gibt sogar inzwischen auch Möglichkeiten, online in so Notfallsprechstunden mit Hebammen zu sprechen, um so gewisse Dinge zu klären oder sonst alternativ, wenn das Kind irgendwas hat, muss man eben zu einer Kinderärztin, da kann man dann nicht zur Frauenärztin gehen.
Ja, hinbekommen schon, aber wenn ich mich so an diese Zeit zurückerinnere, fand ich es auch total schön, dass da jemand alle paar Tage gekommen ist.
Ja.
Einfach auch so diese Unsicherheit, die man noch so hat am Anfang mit dem Kind. Und wegen Blutung oder Ausfluss oder irgendwie so. Es war so eine stabile Konstante in diesem Wochenbett einfach für mich und auch emotional irgendwie total wichtig, dass da nochmal eine andere Person auch mit Erfahrung einfach noch bei uns zu Hause war. Aber es ist auch nicht so ganz einfach, eben eine Hebamme zu finden. Als ich in Hamburg lebte, da hatte ich ja so den Eindruck, das ist total aussichtslos. Also ich kann mich da wirklich an absurde Gespräche erinnern, irgendwie so ja in 2 Jahren oder so. Ja, okay, cool.
Na gut, dann.
Beim nächsten Kind schon.
Ja, ich bin ja während der Schwangerschaft dann aufs Land gezogen und da hatte ich dann auch wirklich Glück und habe gleich eine gefunden. Aber turns out, diese Hebamme hat ihren Beruf jetzt auch mittlerweile aufgegeben, weil ja einfach zu hohe Kosten, es hat sich einfach nicht gelohnt. Also selbst im ländlichen Raum ist es nicht mehr so einfach, jemanden zu finden.
Daher eben besonders früh schauen, wenn man eine Hebamme haben möchte in der Nachsorge. Ne?
Ja, und Hebammenmangel, eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema, könnten wir wahrscheinlich auch eine extra Podcast-Folge zu machen.
Ja.
Hebammen sind auch super in Sachen Stillen, also helfen beim Stillen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Und eine Hörerin hat uns gefragt, oder hat dich gefragt, also ich erzähl mal, mein Plan ist Teilzeitstillen. Das ist irgendwie lustig, so die Teilzeitarbeit so ein bisschen an.
30 Stunden in der Woche.
Genau. Also unterwegs oder generell tagsüber eher präfüttern, das meint wahrscheinlich Pulver. Ne? Und nur die ersten Tage und ansonsten nachts stillen. Kann man die Milchmenge, sofern vorhanden, überhaupt dahingehend beeinflussen, dass ein Teilzeitstillen möglich ist, ohne dass einem die Brüste quasi aus allen Nähten platzen? Schöne Frage. Ja, Manu.
Ja, also die Brust bekommt es leider nicht hin, nur tagsüber oder nur nachts zu produzieren. Also es gibt so keinen An-Ausschalter, ne, wo man sagt, ich will jetzt nur noch nachts irgendwie Milch produzieren und Pausen tagsüber planen, dass die Brust dann nicht voll wird und nicht aus allen Nähten platzt. Ist wirklich sehr schwierig. Man muss also schon Pausen einplanen, wo man die Brust tatsächlich entleert. Kann man ausstreichen, kann man abpumpen, kann man sich überlegen, was macht man mit der Milch, verwirft man sie, friert man ein und füttert sie später nach. Die Brust soll sollte in regelmäßigen Abständen entleert werden, weil sie sonst eben voll ist. Und das ist egal, ob es Tag oder Nacht ist. Und wenn man die Brust nicht regelmäßig entleert, dann produziert sie auch weniger. So ein bisschen die Nachfrage. Die Brust denkt dann, man muss gar nicht so viel Milch produzieren. Dann stellt sie die Milchproduktion auch etwas ein. Also daher ist es schon wichtig, auch die Milch loszuwerden. Und man könnte eben auch statt der Prämilch, wie du eben von der Frage gesagt hattest, auch die Muttermilch direkt nehmen, wenn die im Kühlschrank gelagert ist oder tiefgekühlt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Muss man halt alles extrem gut planen.
Genau, gute Planung ist da nötig. Das kann einen eben auch stressen und man muss irgendwie gut einplanen, wo man gerade ist. Ich hatte, glaube ich, noch eine ganz entspannte Situation, als ich mal irgendwie nach dem... Ich glaube im sechsten Monat, also da war mein Sohn 6 Monate alt, als ich mal zum Spa ging und einen Tag nicht zu Hause war, da stand ich dann dort unter der Dusche und konnte das ausstreichen. Das ist natürlich irgendwie so eine Deluxe-Version, aber ich weiß nicht, wenn man irgendwie gerade im Auto unterwegs ist oder so, stelle ich mir das alles nicht so nett vor, wenn man dann auch in die Brust dann auf einmal spannt und es raus will.
Ich habe die Rock'n'Roll-Version davon, weil meine Frau war auf dem Festival, also wir haben das quasi auch so gemacht mit dem Teilzeit stillen. Also sie hat dann immer abgepumpt und ich hatte dann Sachen zu Hause eingefroren, wenn ich mit dem Baby alleine war und konnte das dann eben die Muttermilch da auftauen. So, und sie war auf dem Festival, musste dann auch abpumpen und hat das dann auf dem Dixi-Klo gemacht. muss man wollen, aber hat auch funktioniert. So, also geht auch.
Und ich kann nur von mir sagen, ich war auch ein bisschen zu faul dazu. Ich dachte dann, komm, wir ziehen das so Vollzeit stillen durch irgendwie. Da ich hatte irgendwie keine Kraft dafür, das groß zu planen. Ja.
Wir haben jetzt noch ganz, ganz viele Fragen, die wir alle unterbringen wollen. Und darum haben wir uns was ausgedacht. Wir haben keinen Jingle. Kriegen wir das gefreestyle
Lucy? Okay, warte. Die Schnellfragerunde, was Manu häufig als Fragen bekommt. Manu!
So, erste Frage. Das war richtig schön. Wir brauchen gar keinen Tontechniker, wir machen das alles so. Erste Frage. Darf ich fliegen?
Haben wir
also,
eigentlich
mit dem Flugzeug
beantwortet.
Also vielleicht müsste man ein bisschen was hinzufügen. Ja. Wenn ich hochschwanger bin, darf ich dann fliegen? Ich glaube, das ist mit dieser schnellen Frage gemeint.
Ja, also das kriege ich wirklich sehr, sehr häufig als Frage. Man darf in der Schwangerschaft fliegen. Am besten sollte man unter 4 Stunden fliegen, viel aufstehen, zwischendurch rumlaufen. Und wichtig, bei der Airline anfragen, ob sie einen noch mitnehmen auf dem Rückweg. Also je nach Schwangerschaftswoche gibt es da Beschränkungen bei verschiedenen Airlines, dass man vielleicht nicht mehr wieder zurückkommt. Das sollte man einmal vorab klären. Dass der Rückflug auch in der Schwangerschaftswoche liegt, wo man noch mit in den Flieger darf.
Nächste Frage. Ab wann muss ich mir Sorgen machen, dass mein Kind sich im Mutterleib nicht mehr dreht?
Diese Sorge haben wirklich so viele, wenn sie zum 20-Wochen-Ultraschall kommen. Also da ist ja gerade mal die Hälfte der Schwangerschaft um. Ja. Und etwa jedes zweite Kind liegt da übrigens nicht in Schädellage. Ganz viele liegen dann quer oder mit dem Po unten, also Beckenendlage.
Also müssen wir nochmal ganz kurz sagen, ideal ist, wenn es eben zur Geburt hin mit dem Kopf
unten liegt. Genau. Und zur Geburt hin wäre so 4 Wochen vor dem errechneten Termin, dass der Kopf sich unten befindet. Das wäre ideal. Und dass Kinder das nicht tun, ist etwa 4-5%. Also sehr, sehr selten. 96% der Kinder liegt mit dem Kopf unten 4 Wochen vorm Termin. Da spielt das erst eine Rolle und da sollte man sich erst Gedanken machen.
Nächste Frage, wann spüre ich mein Kind? Also Frau ist schwanger, wann kann sie selber merken, da könnte was dran sein im Bauch?
Da kommt es ganz drauf an. Also zum Beispiel, wenn du dein erstes Kind bekommst und der Mutterkuchen liegt zu deiner eigenen Bauchdecke, nennt sich Vorderwandplazenta, dann spürst du das Kind deutlich später. Das könnte mal 22. Schwangerschaftswoche sein, wäre vollkommen normal. Vielleicht ist dann eine Freundin mit dir zeitgleich schwanger, die bekommt das zweite Kind und der Mutterkuchen ist an der Hinterwand, also zu dem Rücken und die spürt das Kind schon in der 16. Woche. Und beides ist vollkommen normal. Das heißt, wenn du weißt, wo dein Mutterkuchen ist, kannst du ein bisschen dich orientieren, ob du es etwas früher oder etwas später spürst. Nach 23, 24 Schwangerschaftswochen spüren es eigentlich alle und davor eben sehr individuell.
So, und jetzt natürlich für uns Partner und Partnerinnen wichtig, auch wir wollen ja irgendwie das Kind spüren. Ab wann können denn Partner, also Leute von außerhalb, das Kind spüren? Wann merkst du erste Tritte?
Ungefähr 2-3 Wochen später, nachdem die Schwangere es selber gespürt hat. Und auch da, je nachdem, wo der Mutterkuchen liegt, der wirkt ja wie so ein Schwamm, liegt zwischen... Also wenn es dann zur Bauchdecke liegt, liegt es zwischen Kind und der Haut außen, dass du es spüren kannst. Insofern bei einem Mutterkuchen, der vorne liegt, dann etwas später.
Wir hatten schon das Thema Zwillinge, aber vielleicht nochmal eine ganz relevante Frage. Wie oft sind Zwillinge?
Ja, alle haben nämlich irgendwie so ein bisschen Angst vor Zwillingen, habe ich den Eindruck. Und fragen sie das super oft. Ja,
ich hätte mich voll gefreut, wenn wir Zwillinge gehabt hätten.
Ja, aber. Und es ist gar nicht so häufig. 1-2% aller Schwangerschaften sind Zwillinge. Die Zahlen sind etwas hochgegangen, denn Kinderwunschbehandlung spielt da eine Rolle. Es gibt etwas mehr Zwillinge, seit es dieses Verfahren gibt.
Ist es wirklich okay, wenn ich auf dem Rücken liege?
Ja, bitte, bitte. Ihr dürft auf den Rücken liegen. Vor allem also in frühen Schwangerschaftswochen, wenn die Gebärmutter noch ganz klein ist, kann gar nichts passieren. Die Sorge ist ja, wenn die Gebärmutter sehr groß ist, dass eine kleine Vene auf Höhe der Leber, und das liegt oben am Rippenbogen, dass die abgeklemmt wird, dass einem dann schlecht wird und dass es auch Konsequenzen für das Kind hätte. Das sehe ich super selten. Bei mir liegen ja immer eigentlich alle auf dem Rücken, wenn ich Ultraschall mache. Wenn du gar keine Symptome hast und du auf dem Rücken liegst, egal welche Schwangerschaftswoche übrigens, dann hat das auch keinen Effekt auf dein Kind. Du darfst auf dem Rücken liegen und musst nicht immer streng darauf achten, auf der Seite zu sein.
Und die letzte Frage in unserer Schnellfragerunde für Manu. Ich habe häufiger Bauchschmerzen. Was könnte das sein?
Manchmal sind die Bauchschmerzen so rechts und links und ziehen sogar so in den Schambereich, in die Vulvalippen, in die äußeren. Das kann mal sein. Es gibt so Leistenbänder, wo die Gebärmutter dran hängt. Und durch Wachstum der Gebärmutter zieht es an diesen Gebärmutterbändern. Das kann mal schmerzhaft sein. Und dann ist es so, das kleine Becken, wo die Gebärmutter liegt, da ist ja noch die Harnblase und der Darm. Wenn das voll ist, dann zieht sich die Gebärmutter zusammen. Dann hast du auch so wie so eine Art Wehenschmerz, so Kontraktion. Die Gebärmutter zieht sich zusammen. Man hat häufiger Verstopfung in der Schwangerschaft, also darauf achten, sehr viel zu trinken und regelmäßig Stuhlgang zu haben. Dann könnte es sein, dass die Schmerzen auch deutlich besser werden.
Und nochmal der Hinweis, ganz viele von den Fragen werden auch beantwortet im Buch, was es jetzt gibt, von Tatsächlich Schwanger.
Genau. Wir sind nämlich hier schon wieder am Ende. Wenn ihr noch weitere wichtige Fragen habt, die wir euch beantworten sollen, entweder per Mail oder vielleicht dann nochmal in einer weiteren Community-Folge, Klammer auf, könnte ich mir sehr gut vorstellen, Klammer zu. Dann schreibt uns an tatsächlichschwanger@ndr.de. Tatsächlich mit AE.
Und nochmal der Hinweis, viele wichtige Infos und Zusatzmaterial, das findet ihr auch auf ndr.de/tatsächlichschwanger. Natürlich auch damit AE. Oh, ich dachte los jetzt. Jetzt steigst
sorry,
du mit
ich habe gepennt.
Ist okay. Also, da könnt ihr das Ganze digital lesen. Wenn ihr denkt, ach, ne, so ein richtiges Buch wäre auch mal schön. Weiß ich gar nicht, ob ich schon gesagt habe. Also, Tatsächlich Schwanger gibt es jetzt auch als Buch. Heißt genau wie der Podcast. Tatsächlich Schwanger. Alles, was ihr jetzt wissen müsst. Und es ist Tradition. Manu, das Schlusswort, das hast immer du. Und das machst du jetzt einfach, bevor Lucy und ich euch dann noch zwei ganz tolle Podcasts ans Herz legen.
Ja, vielleicht denkst du am Ende dieser Folge, oh Mann, ich habe echt noch voll viele andere Fragen. Habe ich vielleicht viel zu viele Fragen, denn vielleicht möchtest du alles richtig machen. An dieser Stelle kann ich dir sagen, du bist nicht allein. Es geht fast allen Schwangeren so.
So, und das Stichwort, alles richtig machen, du hast es gerade schon gesagt. Ich wollte euch kurz von einer Frau erzählen, die vieles nicht richtig macht, aber sie scheißt einfach drauf und gerade deshalb ist sie einfach richtig, richtig zauberhaft.
Mir ist irgendwie viel einfach egal mittlerweile. Dafür lohnt sich einfach älter werden.
Aber wie krass warst du, dass du von der Schule geschmissen wurdest?
Das K.O.-Kriterium war dann, dass ich einen Penis getöpfert habe. Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass ich einfach die Glucke 3000 werde.
3000 und immer gut?
Immer geil. Wenn ich eins hasse, sind es öffentliche Toiletten. Ich werde das so zum Monk.
Ja, vielleicht könnt ihr euch noch an Evelyn Weigert erinnern. Sie ist Mutter, Influencerin, Sängerin, war ja auch schon mal bei uns hier im Podcast zu Gast. Und jetzt ist sie eben auch bei unserer Enjoy-Kollegin Eva Schulz in ihrem Podcast Deutschland 3000. Ist auch ein Podcast hier aus der Enjoy-Familie. Und da redet Eva immer eine gute Stunde mit den unterschiedlichsten Leuten. Mit Evelyn ging es zum Beispiel viel darum, wie befreiend es sein kann, wenn man sich selbst nicht immer zu ernst nimmt und nicht immer alles so verbissen sieht. Und das ist ja auch ein bisschen während der Schwangerschaft so.
Ja,
ne?
Locker klar, bleiben.
Genau, genau. Aber die Themen, die sind wirklich sehr, sehr vielseitig. Also kommt immer so ein bisschen auf den Gast oder die Gästin an. Zum Beispiel war auch die Kinderbuchautorin Cornelia Funke da. Und da ging es für mich so ein bisschen überraschend, gar nicht so ganz viel viel um Kinderbücher, sondern eher um das Stadt- und Landleben. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen als Kind, das vom Dorf kommt und jetzt in der Stadt lebt. Also ich sag's euch, Deutschland 3000 hat mich wirklich schon sehr, sehr gut durch einige schlaflose Nächte mit meinen Kindern begleitet. Und vielleicht ist das ja auch was für euch. Und ihr wisst, wo ihr es findet. Da, wo es den ganzen geilen Stoff gibt, nämlich in der ARD Audiothek. So, Lucy, und genau da hast du für uns auch noch so eine kleine Perle rausgekramt.
Ich habe eine kleine Perle für euch rausgesucht, aber erstmal habe ich eine Frage an euch. Was glaubt ihr, was ich auf Social Media gerade für Werbung angezeigt bekomme? Kommt ihr nicht drauf?
Kinderklamotten.
Nee? Obviously, ja, könnte man meinen. Ich bekomme Werbung für die Abnehmspritze.
Oh, das ist eine Frechheit. Wer dich kennt, das ist wirklich eine Frechheit.
Es ist eine Frechheit. Und ja, ich sag mal so, vielleicht auch für euch interessant da draußen, ich habe nach dem Abstillen wieder zugenommen. Ja, aber für Leute wie mich ist die Abnehmspritze nun wirklich mal so gar nichts. Und ich bin so froh, es gibt echt bei uns in der Enjoy-Familie den Podcast Flexikon von Anne und Steffi. Und die haben das Thema wirklich so gut auseinandergenommen. Also wirklich alles beleuchtet. Die haben natürlich mit jemandem gesprochen, die Abnehmspritze nimmt, die adipös ist, also sehr übergewichtig. Die haben aber auch mit einem Zukunftsforscher gesprochen über den Impact von solchen Medikamenten. Also ich kann euch das nur ans Herz legen. Anne und Steffi natürlich wieder saulustig dabei, kann man sich gut vorstellen. Die sind echt einfach, die sind einfach der Hammer, die beiden. Und ich höre denen einfach super gern zu, weil die auch manchmal so Themen an den Start bringen. Zum Beispiel sowas wie auch diese etwas peinliche Frage, ob man vielleicht ein bisschen zu dumm ist, um Kunst zu verstehen. Ja.
Aber das habe ich mich vielleicht auch schon mal gefragt.
Ja, ich fühle mich da auch manchmal so ein bisschen ertappt. So. Oder auch so völlig was Abseitiges. Sie waren mal unterwegs, um herauszufinden, was für Leute da auf den Mittelaltermärkten rumspazieren.
Ja, das ist so geil, weil die einfach komplett schmerzfrei sind und all das machen, was man selber auch machen möchte, aber sich nicht traut. Den Fragen spüren die nach.
Ja, auf jeden Fall. Also hört mal rein, Flexikon, der Lab Podcast mit Bildungsauftrag. Natürlich in der ARD Audiothek. Absolute Empfehlung.
Tatsächlich schwanger ist ein Podcast von Enjoy. Vom NDR. Gehostet von Lucy Kluth, Dr. Med Manuela Tavares de Sousa und Tim Winterscheid. Redaktion Isabel Scholz, Katharina Marenholz und Aline König. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion Merle Hömberg und Lina Behling. Online-Redaktion Sabine Klein, Sabine Leipertz, Christina Maziewski und Stephanie Grossmann. Sound Dennis Terrei. Mehr Infos kriegt ihr auch auf ndr.de/tatsächlich schwanger.